Domradio. Das Thema.
Podcast.
Wege des Friedens. Unter dieser Überschrift steht das Weltfriedenstreffen 2017 der christlichen Gemeinschaft von Sant'Egidio. Hunderte hochrangige Vertreter aus Politik, Religionen und Kulturen kommen dazu am Wochenende aus aller Welt nach Münster und Osnabrück. Um dieses Treffen und um die Gemeinschaft geht es heute in Domradio das Thema. Die Sendung ist gestaltet von der Rundfunkarbeit im Bistum Münster. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name Martin Wissmann. Domradio das Thema. Wir stellen das internationale Weltfriedenstreffen 2017 in Münster und Osnabrück vor, das an diesem Samstag anfängt. Die Gemeinschaft von Sant'Egidio hat dieses große Event organisiert. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wer ist diese Gemeinschaft? Genau diese Frage habe ich dem Generalsekretär gestellt, Professor Cesare Zucconi aus Rom.
Was ist das eigentlich für eine Bewegung, Herr Zucconi?
Das ist eine christliche Bewegung, die in Rom ihren Anfang hat, vor fast 50 Jahren. Nächstes Jahr werden wir 50 Jahre alt. Der Anfang, das waren einige sehr, sehr junge Menschen. Andrea Riccardi hat ja Sant'Egidio angefangen, 18, 17 Jahre junge Menschen, die in diesen Jahren, also das waren die turbulenten Jahre 1968, wo die junge Generation auch einen gewissen Protagonismus gelebt hat. Alles musste verändert werden, die Welt musste verändert werden, alles war staubig und alt. Diese Jugendlichen waren auf der Suche nach einem neuen Weg. Sie wollten nicht zerstören, sondern etwas Neues aufbauen.
Und Sie haben sich dieser Bewegung auch direkt angeschlossen, das hat Sie mitgerissen?
Nicht ganz direkt, sagen wir nicht in den ersten Jahren, in den Jahren der Gründung, weil da war ich noch zu jung. Aber ich bin so wie die zweite Generation, die zur Gemeinschaft gestoßen ist. Natürlich ausschlaggebend war das Zweite Vatikanische Konzil, also dieser frische Wind, der aus der Kirche kam, dieser Wind der Sympathie für den Menschen, dieser, wie Paul VI. Sagte, dieser grenzenlosen Sympathie für den Menschen. Und mit diesem Wind sind wir zu den Armen gegangen. Und ich habe die Gemeinschaft an der deutschen Schule kennengelernt. Ich war ein Schüler dort und ein Klassenkamerad lud mich ein, mitzukommen in die Peripherie von Rom, wo wir eine Hausaufgabenhilfe für die Kinder der ärmeren Familien gemacht haben. Und so habe ich diese Welt kennengelernt, die Welt der Peripherie, auf diesem Weg der Freundschaft, der persönlichen Beziehung zu diesen armen Menschen, den die Gemeinschaft lebt.
Jetzt ist das Ganze eine Gruppe, die ja verschiedene Säulen hat, auf denen die Arbeit ruht. Mögen Sie das mal einmal umreißen? Was macht das aus, Sant'Egidio?
Ja, als Papst Franziskus uns das erste Mal vor 2 Jahren besuchte in Santa Maria in Trastevere, in der Basilika in Rom, wo jeden Abend das Gebet der Gemeinschaft stattfindet, so wie an vielen anderen Orten, sagt er, Sant'Egidio, das sind die 3 P's, Preghiera, Pace, Poveri, also Gebet, die Armen und der Friede. Das sind die 3 Säulen der Gemeinschaft, also Beten, und das Wort Gottes ist immer in der Mitte dieses gemeinsamen Gebetes, was wie das erste Werk unserer Gemeinschaft ist und was jede Gemeinschaft auf der Welt, inzwischen sind wir in 73 Ländern der Welt präsent, charakterisiert. Und die Freundschaft zu den Armen, eine persönliche Freundschaft, aber auch ein gemeinschaftlicher Einsatz. Die Armen sind keine Kunden, sondern sie sind Teil der Gemeinschaft, sie sind Brüder und Schwestern in dieser Familie. Und dann natürlich der Friede. Also der Friede ist eine wesentliche Säule, ein wesentlicher Zug unserer Gemeinschaft und noch mehr vor der heutigen Welt, wo der Krieg so tobt und wo eine Kultur des Krieges sich verbreitet.
Inwiefern unterscheidet sich die Art und Weise, wie bei Sant'Egidio gebetet wird, wie da Gottesdienst gefeiert wird, vielleicht von dem, was man aus Kirchengemeinden oder so kennt?
Schauen Sie, wir haben vieles entnommen aus der Tradition der Kirche, aus dem Vespergebet. Aber heute hat das Gebet von Sant'Egidio eine eigene Form. Wir beten jeden Abend und es ist ein gemeinsames und offenes Gebet, also nicht nur ein Gebet für die Mitglieder von Sant'Egidio, sondern ein Gebet im Herzen der Stadt und jeder ist dazu eingeladen. Und tatsächlich, angefangen von Santa Maria in Trastevere, sehen wir, wie anziehend das Gebet ist, also wie viele Menschen täglich an dieses Gebet teilnehmen. Einmal im Monat ist in jeder Gemeinschaft von Sant'Egidio auf der Welt das Gebet einmal dem Frieden und einmal den Kranken gewidmet. Das sind zwei besondere Gebete. Sonst während der Woche gibt es jeden Abend ein besonderes Thema des Gebetes. Wir beten am Montag mit und für die Armen. Wir beten am Dienstag mit der Mutter Gottes. Wir beten am Mittwoch mit den Heiligen und den Propheten. Wir beten am Donnerstag für die Kirche und für die Einheit der Kirche. Wir beten am Freitag unter dem Kreuz, am Samstag ist die Vigil und am Sonntag ist der Tag des Herrn. So, das ist wie ein Weg, der Tag nach Tag uns zum Tag des Herrn bringt. Die Uhrzeit des Gebetes entspricht den Lebensbedingungen einer Person, die arbeitet oder studiert oder beruflich tätig ist. So ist das Gebet zum Beispiel in Rom um 20.30 Uhr. Das ist die Uhrzeit, wo der Stadtmensch auch rausgeht. Tatsächlich kommen viele Menschen auch zufällig rein oder inzwischen auch viele wissen, dass es dieses Gebet gibt. Und erfreulicherweise kommen sehr, sehr, sehr viele Menschen aus Deutschland regelmäßig. Viele Gruppen pilgern, die hier unser Gebet und eine Begegnung mit Sant'Egidio haben. Seit Jahren. Also auch das Gebet ist wirklich ein Ort der Evangelisierung, wo viele Menschen zu Gott finden können, auf Gott hören, auf sein Wort hören können.
Wie gelingt das Menschen, die vielleicht relativ weit weg sind von Kirche, von Religiosität, von Glauben, von Spiritualität, auf so einen Weg mitzunehmen?
Die Menschen werden angesprochen von einem Lebenszeugnis, nicht an erster Stelle von Worten. Und ich denke auch, was wir seit dem Anfang unserer Geschichte gesehen haben, die Armen evangelisieren, also die Armen in den Mittelpunkt, das bringt viele Menschen zu Gott. Das erleben wir im Grunde mit der Kirche von Papst Franziskus, der immer wieder zu dieser Offenheit ruft, aus der Selbstbezogenheit raus, in die Peripherie, zu den Armen. Das ist eine Richtung, die Sant'Egidio von Anfang an gelebt hat.
Professor Cesare Zucconi aus Rom war das. Er hat uns die Entstehung der christlichen Gemeinschaft von Sant'Egidio und das Gebet als eines ihrer drei Wesensmerkmale vorgestellt. Gleich geht es um die beiden anderen, um das soziale und um das friedensbezogene Engagement.
Domradio, das Thema.
Am Wochenende beginnt in Münster das internationale Friedenstreffen 2017, das von der Gemeinschaft Sant'Egidio veranstaltet wird. Vorhin haben wir schon erfahren, welche Rolle das Gebet für diese Gruppe spielt. Als nächstes geht es um das soziale Engagement, das ebenfalls charakteristisch für Sant'Egidio ist. Dazu haben wir Professor Dr. Klaus Reder befragt. Er ist der Vorsitzende von Sant'Egidio in Deutschland. Mit ihm hat meine Kollegin Ann-Christine Ladermann gesprochen.
Herr Professor Reder, die Gemeinschaft Sant'Egidio hat sich ja vor allem durch ihr soziales Engagement auch weit über den kirchlichen Kreis hinaus einen Namen gemacht. Warum ist denn gerade dieser Dienst den Mitgliedern der Gemeinschaft so wichtig?
Ja, ich denke, wir gehen aus vom barmherzigen Samariter, der stehen bleibt bei den Armen. Wir treffen in jedem, der arm ist, den Herrn Jesus Christus. Und für uns ist es ganz wichtig, auf der einen Seite als geistliche Gemeinschaft das Gebet, als Gebetsgemeinschaft zu pflegen, aber den Dienst an den Armen, an den Schwachen nicht davon getrennt zu sehen, sondern als Einheit beten und arbeiten.
Am bekanntesten ist ja sicherlich das Weihnachtsessen für obdachlose und arme Menschen, das die Gemeinschaft anbietet. Wie läuft das konkret vor Ort ab? Wie hat sich das entwickelt?
Begonnen haben wir ganz klein in Rom, in der Kirche Santa Maria in Trastevere, und gemerkt, dass in unserer christlichen westlichen Kultur Weihnachten ein sehr emotionales Fest ist. Und wir möchten, dass an Weihnachten niemand alleine ist. Und wir möchten aber auch, dass Weihnachten an Weihnachten stattfindet und nicht zwei Wochen vorher oder zwei Wochen nachher. Deswegen laden wir zu den Weihnachtsessen unsere Freundinnen und Freunde ein. Im letzten Jahr waren in Würzburg in den Posthallen 1300 Kinder, Männer und Frauen da. Und uns ist wichtig, dass wir die alle persönlich einladen. Wir geben nicht einfach in der Zeitung bekannt, wer kommen will, möchte, soll kommen, sondern wir kennen all unsere Gäste, all unsere Schwestern und Brüder. Und es ist uns ganz wichtig, weil sie Teil der großen Familie von Sant'Egidio sind.
Auch die Hilfe für AIDS-Kranke in Afrika zählt ja zum Engagement der Gemeinschaft Sant'Egidio. Welche Erfahrungen machen Sie und Ihre Kollegen vor Ort in Afrika zu diesem Thema?
Zu Beginn hat man uns ja für verrückt erklärt, dass es nicht möglich ist, AIDS-Therapie in Afrika durchzuführen. Wir waren aber der Meinung, wenn es in Europa möglich ist, dann muss es auch in Afrika und allen Ländern möglich sein. Wir wollten uns nicht damit zufrieden geben, dass es hier Unterschiede gibt zwischen dem europäischen Standard und dem afrikanischen Standard. Und wir haben gemerkt, die Therapie ist möglich. Dieser Kampf hat sich gelohnt. Wir müssen diesen Kampf weiterführen, weil es gibt natürlich noch viele, viele AIDS-Kranke, die wir nicht erreicht haben. Aber wir sind auf einem guten Wege.
Und wie genau läuft die Hilfe vor Ort konkret ab?
Wir haben verschiedene Zentren, in die die Kranken kommen, die sich testen lassen. Und wer krank ist, bekommt eine Therapie. Aber auch daneben wissen wir ganz genau, eine Therapie alleine nützt nichts, ohne dass beispielsweise ein Ernährungsprogramm gleichgeschaltet ist. Wir kümmern uns aber auch um die Situation vor Ort, weil viele, die AIDS-krank sind, werden stigmatisiert. Wir versuchen, die berufliche Perspektive für die Frauen und Männer aufzubauen. Und vor allem, viele, die AIDS-krank sind, kümmern sich inzwischen als Aktivisten und Aktivistinnen darum, zu werben, dass es Sinn macht, sich therapieren zu lassen, weil mit dieser Therapie kann man sehr, sehr lange leben.
Dann gibt es auch noch die sogenannten Schulen des Friedens, die weltweit mehr als 30.000 Kinder besuchen. Welches Konzept steckt dahinter?
Das ist eigentlich der erste Dienst der Gemeinschaft. So ist in Rom Sant'Egidio in den Stadtvierteln entstanden, Kindern die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben an unserer Gesellschaft. Und dazu sind natürlich kulturelle Momente sehr wichtig. Wer keine kulturelle Bildung hat, wer zum Beispiel sich schlecht ausdrücken kann mit der Sprache, der hat keine Teilhabe am Leben. Und das ist aber ein Prinzip, das auch für unsere anderen Dienste gilt, zum Beispiel für die Sprachschulen mit Migranten, mit Neueuropäern oder auch mit Männern und Frauen, die geflüchtet sind. Sprache ist ein zentraler Schlüssel für die Integration und deswegen legen wir so viel Wert darauf, auf die Sprache. Aber diese Sprache natürlich zu vermitteln, nicht im reinen Paukunterricht, sondern in einem Klima von Freundschaft mit den Kindern, aber auch mit den Migranten. Alle, die bei uns in einem Dienst tätig sind, bezeichnen sich auch als Freunde. Und von daher ist es auch oft der Fall, dass Frauen und Männer, die vor Jahren bei uns in der Deutschschule waren, jetzt mithelfen und selbst Deutschunterricht geben oder an Weihnachten, beim Weihnachtsessen. Wir sind nämlich der Meinung, dass niemand so arm ist, dass er nicht auch für den anderen was Gutes tun kann.
Seit dem vergangenen Jahr setzt sich Sant'Egidio ja auch mit einem Pilotprojekt besonders für syrische Flüchtlinge ein. Humanitäre Korridore ist da das Stichwort. Wie erfolgreich ist das Projekt bisher?
Das Projekt ist sehr erfolgreich. Es ist in Italien gestartet. Inzwischen gibt es auch in Frankreich die Möglichkeit. Und auch wir hier in Deutschland versuchen, hier in diesem Punkt zu arbeiten, weil wir können uns nicht damit zufrieden geben, dass das Mittelmeer zum größten Grab der Welt wird. Es ist unverantwortlich, hier Frauen und Männer sterben zu lassen. Ich denke, hier ist die Politik gefordert, aber auch die Zivilgesellschaft. Und dieses Konzept humanitäre Korridore ist ein Angebot an die Politik, dass sich die Zivilgesellschaft intensiv mit einbringt für die Lösung dieser Probleme.
Und wie helfen Sie den Flüchtlingen ganz konkret bei diesem Projekt?
Die Flüchtlinge können auf ganz legalen Wege nach Italien, nach Frankreich kommen, werden dort von uns mit Hilfe zum Beispiel in Italien von den Waldensern aufgenommen, unterstützt in der Sprache und können dann hier leben und arbeiten.
Zwei der drei Wesensmerkmale der Gemeinschaft von Sant'Egidio haben wir nun schon kennengelernt. Vorhin das Gebet und jetzt gerade das soziale Engagement. Darüber hat Ann-Christine Ladermann mit Professor Dr. Klaus Reder gesprochen. Das dritte Wesensmerkmal von der Gemeinschaft Sant'Egidio ist ihr Einsatz für den Frieden. Auch in diesem Gebiet kann die kleine christliche Gemeinschaft bemerkenswerte Erfolge vorweisen. Domradio, das Thema. Stellen Sie sich vor, in einem Land herrscht Bürgerkrieg. Rebellen, Regierungstruppen und andere schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Auf allen Seiten gibt es zigtausende Tote, Verletzte und Geschädigte. Und dann kommen Vertreter einer kleinen christlichen Gemeinschaft, sprechen mit allen Beteiligten, motivieren zu Verhandlungen und stiften letztendlich einen Frieden, der nun schon Jahrzehnte hält. Das können Sie sich nicht vorstellen? War aber so. Ich habe mit Dr. Dieter Wenderlein von der Gemeinschaft Sant'Egidio gesprochen. Er ist so etwas wie ein Reisender in Sachen Frieden und Versöhnung.
Herr Wenderlein, sagen Sie mir doch mal, ist das wirklich möglich, dass man als Gebetsgemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft Frieden stiften kann?
Unsere Erfahrung ganz konkret der letzten Jahrzehnte ist, ja, das ist möglich. Ich denke, der Grund ist, dass der Glauben, die Spiritualität einfach den Wunsch mit einschließt, Frieden zu schaffen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der Glauben ist ja nichts Theoretisches, sondern was sehr Konkretes, was mit der Welt zu tun hat. Und unsere Erfahrung aus vielen Jahren der Arbeit in Afrika ist, dass der Krieg wirklich der Vater aller Armut ist.
Und wie kann Sant'Egidio als christliche Gemeinschaft Frieden stiften?
Wir haben schon Ende der 70er Jahre in Mosambik Entwicklungshilfeprojekte gemacht. Wir haben sehr eng mit einem katholischen Bischof in der zweitgrößten Stadt Beira zusammengearbeitet. Und das war die Zeit, in der der Bürgerkrieg nach der Unabhängigkeit Mosambiks wirklich getobt hat. Und wir haben durch diese humanitären Hilfen im Bistum Beira sehr viele Kontakte geknüpft in die Politik, in die Kirchen, am Ende zu den Rebellen, sodass ein dichtes Netz von Kontakten in Politik und Kirche entstanden ist. Das war ein Prozess über Jahre hinweg, in dem die Akteure gemerkt haben, die Gemeinschaft Sant'Egidio, das sind Leute, denen kann man vertrauen. Die sind ernsthaft, die sind treu, die bleiben im Land. Und es ist geglückt, dass am 4. Oktober 1992 in Rom der Friedensvertrag für Mosambik unterzeichnet wurde. Und mit vielen politischen Schwierigkeiten, die es nach wie vor gibt in Mosambik, hält der Frieden weiterhin. Und das Land, wie gesagt, mit vielen Schwierigkeiten kann sich entwickeln.
Was bedeutete dieser erfolgreiche Friedensstoß für Ihre Gemeinschaft?
Mosambik war für uns von Sant'Egidio so ein Paukenschlag, wo wir wirklich gemerkt haben, Mensch, wir sind eine katholische Laiengemeinschaft, aber im Vertrauen auf die Kraft des Wortes, im Vertrauen auf das Gebet, im Vertrauen auf die Kraft des Dialogs haben wir es geschafft, wirklich diesen Bürgerkrieg zu beenden. Da haben wir gemerkt, wie viel Kraft wirklich auch in den Religionen, in den Kirchen stecken kann.
Und das hat Ihre Gemeinschaft ermutigt, sich verstärkt für den Frieden einzusetzen. Was geschieht da aktuell?
Im Moment arbeiten wir sehr viel in diplomatischen Initiativen in Afrika. Das sind die Konflikte in Libyen. Das ist der große, schwierige Konflikt, Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik. Und das ist der älteste afrikanische Konflikt im südlichen Senegal, in der Provinz Casamance. Ich denke, das Geheimnis unserer Arbeit ist wirklich, langfristig in den Ländern präsent zu sein, Kontakte aufzubauen, die Menschen zu kennen, präventiv einen Dialog mit allen zu führen, die irgendwie eine Bedeutung haben in den Ländern. Man kann nicht ankommen, wenn ein Krieg ausgebrochen ist und dann denken, jetzt lade ich die Leute ein und wir sprechen mal drüber, sondern muss vorher, bevor ein Konflikt eskaliert, schon wichtige Akteure kennen, gute persönliche Beziehungen haben, auf die man dann, wenn eine Krisensituation eskaliert, zurückgreifen kann.
Inwiefern verbindet sich denn Ihr ganz konkretes, friedensbezogenes Engagement auch mit Ihrer Spiritualität, mit Ihrem Gebet?
Ich denke, dass diese Verbindung sehr, sehr eng ist. Der interreligiöse Dialog und diplomatische Friedensarbeit hängen ganz, ganz eng zusammen. Im Prinzip, denke ich, ist es das Vertrauen darauf, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, dass das Wort eine Kraft hat, dass das Wort Gottes eine Kraft hat, dass das Gespräch Konflikte beenden kann, dass das Gebet und das Wort, der Dialog stärker sind als Gewalt und Konflikt und Krieg. Von daher würde ich sagen, dass die Spiritualität von Sant'Egidio, die christliche Spiritualität, sehr viel mit Friedensarbeit zu tun hat.
Und die drückt sich dann jetzt ja auch in Münster wieder aus, indem Sie dort wieder Vertreter aller Religionen und Nationen an den Tisch bringen.
Das ist sehr richtig, ja. Die Art, wie wir den interreligiösen Dialog pflegen, ist sehr konkret. Wir möchten keine theoretischen Diskurse machen, keine theoretischen Verträge unterschreiben, sondern der Dialog, der in Münster und in Osnabrück stattfindet, orientiert sich an den großen, echten Problemen der Welt, an den Kriegen in Afrika, an dem Konflikt zwischen Muslimen und Christen.
Dr. Dieter Wenderlein vom deutschen Zweig der christlichen Gemeinschaft von Sant'Egidio war das. Gruppen von Sant'Egidio gibt es auch bei uns in Deutschland. Darauf gehen wir als nächstes ein. Um das Friedenstreffen von Münster und Osnabrück geht es in Domradio das Thema. Eingeladen hat die christliche Gemeinschaft von Sant'Egidio. Der deutsche Zweig dieser Gemeinschaft hat seinen Sitz in Würzburg. In dieser Zentrale arbeitet Cornelia Pasch. Mit ihr hat mein Kollege Thomas Mollen gesprochen.
Frau Pasch, die Gemeinschaft Sant'Egidio hat ja, wie der Name bereits vermuten lässt, italienische Wurzeln. Wann und wie ist Sant'Egidio denn eigentlich nach Deutschland gekommen?
Ja, Sant'Egidio ist, wie Sie richtig gesagt haben, in Rom entstanden und eine italienische Gemeinschaft im Ursprung gewesen. Im Jahr 1981 gab es einige Studenten, die Sant'Egidio in Rom kennengelernt haben, die vor allem das Gebet kennengelernt haben, aber auch die sozialen Dienste, die Sant'Egidio gemacht hat und die das so faszinierend fanden und das auch gerne weiterleben wollten, dass sie es eben mit in ihre Stadt, in der sie damals studiert haben, mitgenommen haben, nämlich nach Würzburg, wo sie dann angefangen haben, eben das Abendgebet auch zu gestalten und zu machen und dann eben auch sehr zeitnah, ein gutes Jahr später, dann in einem sehr armen Stadtviertel von Würzburg begonnen haben, mit ärmeren Kindern die sogenannte Friedensschule zu machen, wo sie Kindern geholfen haben bei schulischen Fragen, aber auch in ihren Familien.
Haben Sie einen Überblick, wie sich Sant'Egidio danach entwickelt hat, von Würzburg ausgehend? Wissen Sie, wie viele Menschen sich in Deutschland für ihre Gemeinschaft engagieren?
Im Moment sind in Deutschland ca. 5.000 Mitglieder aktiv. Sant'Egidio verbreitet sich in Deutschland, indem ein Freund Sant'Egidio kennenlernt, sei es in der Muttergemeinschaft in Rom, sei es in einer Stadt in Deutschland oder wo es eine Gemeinschaft gibt und diesen Gedanken vor allem des Gebetes und des sozialen Dienstes mit in seine Stadt nimmt und von sich aus sagt, ich würde das gern leben und eben in seiner Stadt, in der er lebt, in der er arbeitet, beginnt mit dem Gebet oder mit einem Besuch im Altenheim zum Beispiel oder eben sich um Kinder zu kümmern.
Wenn sich eben jemand dafür entscheidet oder sich dafür interessiert, bei Sant'Egidio mitzumachen, wie würde das funktionieren? Also kann ich mich einfach einer örtlichen Gemeinschaft anschließen oder vielleicht sogar selber eine gründen oder wie würde ich auf sie zukommen?
Das hängt ein kleines bisschen davon ab, in welcher Stadt Sie leben. Wenn es vor Ort schon eine Gruppe gibt, so ist es bei vielen Freunden, die dann im Gebet Sant'Egidio kennenlernen oder über Rom einen Kontakt vermittelt bekommen, dann kommen sie im Regelfall zu der örtlichen Gruppe und gehen eben mit dieser gemeinsam den Weg. Wenn es aber in der Stadt, in der man lebt, noch keine Gruppe von Sant'Egidio gibt, dann wird oft ein Kontakt nach Würzburg vermittelt oder zu einer anderen, größeren Stadt in der Nähe. Und wir besprechen dann entwickeln gemeinsam Ideen, was man in dieser Stadt machen kann. Wir schlagen vor, das Gebet zu machen in einer Kirche mit ein paar Freunden oder eben alte Menschen im Altenheim zu besuchen.
Da haben Sie jetzt zwei mögliche Formen des Engagements schon genannt. Was gibt es denn darüber hinaus? Also wie sieht die konkrete Arbeit der Gemeinschaften von Sant'Egidio in den verschiedenen Orten in Deutschland aus?
Im Mittelpunkt einer jeden Gemeinschaft steht das Gebet von Sant'Egidio, weil es uns sehr wichtig ist, das Evangelium zu hören und auch in die Welt zu tragen. Aber auch, weil das Evangelium uns eben lehrt, die ärmeren Freunde nicht allein zu lassen. Konkret setzen wir das um, indem wir zum Beispiel mit Kindern aus benachteiligten Familien arbeiten, indem wir Menschen mit Behinderung nicht alleine lassen. Es gibt eine Kunstwerkstatt, in der sie gemeinsam Bilder malen und sie gehen auch gemeinsam in den Gottesdienst. Es gibt viele Menschen, die alte Menschen im Altenheim besuchen, um eben diese große Not der Einsamkeit, die dort herrscht, zu lindern. Es gibt aber auch Freunde, die zum Beispiel diesen vielen Flüchtlingen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, Deutschunterricht erteilen, um ihnen die Integration zu erleichtern.
Haben Sie bei diesen verschiedenen Aktivitäten etwas, was Sie ganz besonders berührt, wo Sie sagen, das ist für mich eine herausragende Geschichte?
Es gibt sehr viele Dinge, die mich immer wieder berühren, weil die konkrete Freundschaft zu den Ärmeren sehr berührend ist. In meinem speziellen Fall, ich arbeite sehr viel mit den Kindern und Jugendlichen bei Sant'Egidio und eben auch mit vielen Kindern aus sozial schwachen Familien. Und ich finde es sehr schön, dass auch diese Kinder nicht außen vor bleiben und wir als reiche Bevölkerung sagen, wir kümmern uns um diese Kinder, sondern diese Kinder in das Engagement von Sant'Egidio mit einbeziehen, indem wir einmal im Jahr mit ihnen einen Weihnachtsmarkt für Afrika machen, wo die Kinder Lose verkaufen, wo Spielzeuge verkauft werden und selbst gebastelte Dinge und das Geld aber nicht dafür verwendet wird für die Kinder, sondern damit andere Kinder in Afrika unterstützt werden, die zum Beispiel an AIDS leiden und die ein wirklich hartes Schicksal haben und das unter dem Motto, niemand ist zu schwach oder zu arm, um nicht einem noch ärmeren und noch schwächeren zu helfen.
Das war Cornelia Pasch, Mitarbeiterin der Gemeinschaft Sant'Egidio hier in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Thomas Mollen hat das Interview mit Cornelia Pasch für uns geführt. In der kommenden Stunde stellen wir das große Weltfriedenstreffen 2017 in Münster und Osnabrück vor, das die Bewegung Sant'Egidio vorbereitet hat.
Domradio, das Thema.
Wie intensiv die christliche Gemeinschaft von Sant'Egidio betet, sich sozial und für den Frieden engagiert, das haben wir in der ersten Stunde von Domradio das Thema erfahren. Seit 30 Jahren organisiert sie zudem jährlich das große Weltfriedenstreffen, das in diesem Jahr an diesem Samstag in Münster beginnt. Wie es zu diesem Treffen kam und was dort geschieht, darüber hat meine Kollegin Kerstin Reikersdorfer mit Alberto Quattrucci gesprochen. Er ist Generalsekretär der Weltfriedenstreffen.
Ich möchte zuerst etwas über die Geschichte dieser Friedensgebete erfahren. Wann und wie hat das angefangen?
Tatsächlich hat es 1987 begonnen, ein Jahr nach dem 27. Oktober 1986, jenem historischen Tag, als Papst Johannes Paul II. Die obersten Repräsentanten der christlichen Kirchen und Weltreligionen in Assisi, dem Ort des heiligen Franziskus, versammelte, um gemeinsam um Frieden zu bitten. Für uns war das ein wichtiger Tag, weil wir als Gemeinschaft Sant'Egidio dabei waren. Wir haben das Anliegen gefördert, zusammen mit dem Vatikan. Seit diesem Treffen sprechen wir immer wieder die Einladung von Johannes Paul II. Aus, die Botschaft jenes 27. Oktobers. Er sagte, lasst uns weiter im Geist von Assisi leben. Lasst uns auch künftig den Geist von Frieden, Dialog und Freundschaft verbreiten. In gewisser Hinsicht haben wir die Erbschaft dieses Treffens übernommen. Seit 1987 organisieren wir jedes Jahr ein Weltfriedensgebet in Europa, Lateinamerika, Afrika oder Asien.
Was sind die Ziele dieser Friedenstreffen?
Das erste ist, einander zu kennen. Christen, Muslime, Juden, Buddhisten oder andere Religionen. Den anderen zu respektieren. Aber das reicht nicht. Das ist nur das absolute Minimum. Sehr wichtig ist freundliche Zusammenarbeit zwischen den Religionen. Denn das Ziel dieser Friedenstreffen ist nicht nur miteinander zu reden, sondern auch zusammen zu arbeiten. Erst dann können wir Frieden schaffen. Die Religionen sind dazu berufen. Sie können Brücken bauen zwischen den Menschen, Barrieren und Mauern überwinden und Konflikte. Das ist das wirkliche Ziel dieser interreligiösen Treffen.
Was geschieht während der 3 Tage des Treffens?
Dies ist ja schon das 31. Treffen. Die Struktur, das Programm ist mehr oder weniger gleich. Die Ankunft der Menschen, der Auftaktgottesdienst am Samstagabend, die feierliche Eröffnung am Sonntagnachmittag mit Festreden und religiösen Zeugnissen. Dann folgen 3 Runden mit Diskussionsforen am Montagvormittag, Montagnachmittag und Dienstagvormittag. Jeweils 6 bis 10 thematische Foren in 8 Sprachen, sodass die Menschen Menschen einander verstehen können. Die Themen sind aktuell und bedeutsam. Der Abschluss wird dann am Dienstagnachmittag in Osnabrück sein, wohin wir alle Teilnehmer bringen. Dort wird der große Moment des Friedensgebets an verschiedenen Orten sein. Das ökumenische Gebet der Christen ist im Osnabrücker Dom. Es wird Orte geben für Juden, Buddhisten, Muslime und andere Religionen. Gegen 6 Uhr werden die Glocken läuten. Danach begeben sich alle religiösen Führer zum Marktplatz zur Abschlusszeremonie. Zwischen 7 und 8 Uhr gibt es noch einmal religiöse Zeugnisse, die Schlussreden und am Ende die Proklamation, den Appell für Frieden von Münster und Osnabrück 2017.
Haben die Friedenstreffen sich im Lauf ihrer Geschichte verändert, was die Struktur, die Organisation oder die Inhalte angeht?
Am Anfang dauerten die Treffen gerade 2 Tage. Heute sind es 3,5. Früher waren es auch weniger Diskussionspanels, weil weniger Menschen da waren. Heute binden wir 400 bis 500 religiöse Führer aus der ganzen Welt ein. In dem Sinn haben wir viel entwickelt. Aber auch mit Blick auf das Ziel. Am Anfang ging es nur darum, sich kennenzulernen. Heute arbeiten wir zusammen mit dem konkreten Ziel, Frieden zu schaffen. Und das ist sehr wichtig, weil wir heute in einer Welt leben, die deutlich friedloser ist als früher.
Gibt es etwas, was Sie unseren Hörern und Hörerinnen noch sagen möchten?
Ich möchte gern jeden einladen, nach Münster und Osnabrück zu kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie können an Diskussionsforen teilnehmen, an der Eröffnung, am Abschluss. Die Treffen sind sehr beliebt. Je mehr Menschen wir sind, desto besser ist unser Beitrag zum Weltfrieden. Bitte kommen Sie nach Münster und Osnabrück.
Ein Appell von Alberto Quattrucci aus Rom. Er ist der Generalsekretär des Weltfriedenstreffens, das am Samstag in Münster beginnt. Kerstin Reikersdorfer hat mit ihm in Münster gesprochen. Wenn Sie seinem Appell folgen möchten und teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte an, auch wenn die Teilnahme kostenlos ist. Das ist für die Organisation des Treffens nötig. Die Anmeldeadresse lautet friedenstreffen2017@santegidio.de. Gleich schauen wir uns an, was genau bei den Panels am Montag und Dienstag geschieht und auf welche Art und Weise die Gemeinschaft von Sant'Egidio versucht, junge Menschen altersgemäß anzusprechen. Sie hören Domradio das Thema. Wege des Friedens, so lautet die Überschrift des Weltfriedenstreffens 2017, um das es heute geht. Am Samstag beginnt es in Münster und am Montag und Dienstag stehen Austausch, Begegnung und Dialog zwischen Menschen aus allen Kontinenten, Konfessionen und Kulturen im Mittelpunkt. Über diese Phase des Weltfriedenstreffens und über das besondere Programm für Jugendliche sprach meine Kollegin Julia Erhardt mit Professor Dr. Klaus Reder. Er ist der Vorsitzende der veranstaltenden Gemeinschaft Sant'Egidio in Deutschland.
Herr Professor Reder, es wird viele Foren zu friedensrelevanten Themen geben. Können Sie uns zu den Diskussionspodien konkrete Themen und Inhalte nennen?
Ja, also es geht auf der einen Seite natürlich um den Dialog unter den Religionen. Es wird Podium geben zum Beitrag des Judentums. Es wird eine Rückschau natürlich über den Geist von Assisi geben, weil man muss sich ja vorstellen, dass Münster eingebunden ist, Münster und Osnabrück, in quasi eine Pilgerreise des Friedens. Was 1986 in Assisi ganz klein begann, ist inzwischen zu einer weltweiten Bewegung geworden, eines Netzwerkes von Frauen und Männern, die sich auf die Suche gemacht haben, gemeinsam etwas zu tun für den Frieden. Und die Ergebnisse, die nicht in Form von Dokumenten erarbeitet werden, wie vielleicht wissenschaftliche Arbeitsgruppen das tun würden, sondern Zeugnis sind eines gemeinsamen Weges. Und deshalb wird in Münster natürlich wieder eine Zwischenbilanz gezogen dieses Weges des Friedens.
Können Sie uns auch schon sagen, wer die Statementgeber sein werden?
Ja, es werden Vertreter aus dem Judentum sein, es werden Vertreter aus den großen orthodoxen autokephalen Kirchen sein, aus der katholischen Kirche, international, aus Afrika, aus Asien. Es werden aber auch sehr viele Vertreter der evangelischen Kirche da sein, was ja auch wichtig ist in diesem Jahr des Gedenkens der Reformation. Also wird ein ganzes buntes Bild werden von Frauen und Männern, die ein Zeugnis abgeben können, wie in den unterschiedlichen Traditionen die Suche nach Frieden, nach Dialog präsent ist.
Sie haben gerade angesprochen, dass Sie Teilnehmer und auch Gäste aus unterschiedlichen Regionen der Welt erwarten. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz das Thema Mehrsprachigkeit ansprechen und Sie fragen, ob es ein Problem bei der Verständigung gibt, speziell jetzt in Bezug auf die Panels.
Es wird es nicht geben, weil wir haben Profi-Übersetzer, die jetzt vor allem auch die religiöse Sprache verstehen, weil Sprache ist ja nicht gleich Sprache. Verschiedene Termini, zum Beispiel, die auch aus der Spiritualität kommen, aus den eigenen Traditionen, können nicht einfach mit dem Wörterbuch übersetzt werden. Von daher gehen diese Übersetzerinnen und Übersetzer mit uns jedes Jahr auf Reise und kennen die Problematiken der speziellen Terminologie. Und von daher denke ich, wird es keine Probleme geben. Und dann ist es ja auch so für die Teilnehmer untereinander, jeder religiöse Gast hat einen Begleiter von uns, der dann auch bei Sprachschwierigkeiten behilflich ist, diese zu lösen, damit wirklich auch 4-Augen-, 6-Augen-Gespräche möglich sind. Weil das ist, glaube ich, der Geist von Münster wird geprägt, auch auf der einen Seite durch die Foren, durch die Podien, auf der anderen Seite aber auch durch die Möglichkeit beim Essen, bei den Empfängen, aber auch beim Spazierengehen oder für auch ein Gespräch Dinge zu vertiefen, die man sonst vielleicht in der Öffentlichkeit, in der Heimat so nicht führen könnte.
Dann stiftet St. Egidio also ganz bewusst enge Begegnungen zwischen Menschen, die einander fremd sind?
Das ist auch eine Methode St. Egidio. Auf der einen Seite diese öffentlichen Veranstaltungen, aber auch viel Raum zu geben zur Begegnung, zum Miteinander sprechen. Und auch, was wir natürlich tun, wir bringen bestimmte Frauen und Männer zusammen, die vielleicht gemeinsam bestimmte Themen anpacken könnten. Also ich denke beispielsweise das Thema die Frau in der Religion ist ein Thema, das uns sehr wichtig ist und das aber auch woanders vielleicht aufgrund von kulturellen Begebenheiten noch nicht so ausgeprägt ist. Aber darüber kann man ja reden. Oder das Thema Umwelt ist ja in den christlichen Kirchen sehr stark und wir wissen alle, die Zukunft Afrikas hängt sehr stark davon ab, wie die Umweltproblematik gelöst werden kann. Also auch hier zu reflektieren vor dem Geist der Schriften über derartige Probleme. Und so wird der Reichtum von Münster und Osnabrück auch noch größer, indem man die Dinge, die einen trennen, vielleicht beiseite legt und sehr stark die Sachen betonen, die einen, aber auch durchaus Punkte, die trennen, anzugehen, um die Probleme, die da sind, zu überwinden.
Sie haben ja auch noch eine andere Gruppe speziell im Blick. Und zwar wird es ja für Jugendliche ein gesondertes Programm mit eigenen Veranstaltungen geben. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Zielgruppe Sie bei den Jugendlichen konkret ansprechen und warum Sie überhaupt gezielt Jugendliche ansprechen.
Auf der einen Seite möchten wir niemanden ausschließen, weil vielleicht ist ein Forum, ein Podium nicht unbedingt das jugendgemäße Veranstaltungsmuster. Deswegen versuchen wir, auf die Jugend zugeschnittene Veranstaltungsformen zu finden und auch Themen anzusprechen. Ich bin 1958 geboren, ich habe den Fall der Mauer miterlebt. Mein Großvater war im Ersten Weltkrieg, meine Mutter hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Diese Erfahrungshorizonte haben vielleicht Jugendliche nicht so. Auf der anderen Seite beschäftigen sie sich mit den Fragen Krieg, Holocaust, rassische Selektion zum Beispiel von Sinti und Roma sehr stark. Und deshalb versuchen wir über Zeitzeugen Themen anzusprechen. Zum Beispiel die Frage Sinti und Roma, die Frage Jugendbanden, Jugendgewalt in Südamerika. Das sind zum Beispiel zwei Punkte, die wir gerne bei Jugendveranstaltungen thematisieren mit Zeitzeugen, weil wir genau merken, dass Jugendliche hier sehr viele Fragen haben und auf der Suche nach Antworten sind. Und deshalb auch hier der Versuch, durch adäquate Veranstaltungsangebote die Kommunikation zu Jugendlichen zu schaffen. Ich denke, man muss immer schauen, wie kann man gut kommunizieren, weil es nützt das beste Thema nichts, wenn die Veranstaltungsform nicht die adäquate ist.
Vielen Dank.
Gerne.
Das war Julia Erhardt im Gespräch mit Professor Dr. Klaus Reder über die Foren und über das Jugendprogramm des Weltfriedenstreffens von Sant'Egidio, das am Samstag in Münster beginnt. Rund ein Dreivierteljahr später startet ebenfalls in Münster der 101. Deutsche Katholikentag. Wie beides zusammenhängt, darum geht es gleich.
Domradio. Das Thema.
Heute zum internationalen Weltfriedenstreffen in Münster und Osnabrück, das am Samstag beginnt. Münster ist ja auch der Ort, wo im Mai 2018 der Deutsche Katholikentag stattfindet, unter dem Motto Suche Frieden. Zweimal Münster als Ort, zweimal Frieden als Thema. Vor diesem Hintergrund hat meine Kollegin Anke Lucht das Interview mit Domkapitular Dr. Klaus Winterkamp geführt.
Herr Dr. Winterkamp, Sie sind beim Bistum Münster Beauftragter für den Katholikentag 2018 und nebenbei auch zuständig für das Friedenstreffen von Sant'Egidio. Was ist beiden Veranstaltungen gemeinsam? Was unterscheidet sie aber auch?
Beide Veranstaltungen haben die Friedensthematik gemeinsam und auch einige Formate sind ziemlich ähnlich, aber damit hört es auch schon fast auf. Denn der Katholikentag ist, wie das Wort schon sagt, eine Veranstaltung, die vorwiegend und zunächst von Katholiken, auch im ökumenischen Geist, veranstaltet wird, die natürlich auch alle gesellschaftlichen Fragen und Themen aufgreift und eben über die Friedensthematik hinaus damit auch schon die gesamte Bandbreite der gesellschaftlichen Themen hier, besonders bei uns in der Bundesrepublik und in Europa, unter dem Stichwort Frieden anspricht. Demgegenüber ist Sant'Egidio und das Weltfriedenstreffen auch eine interreligiöse Veranstaltung und zieht somit den Bogen noch weiter, spannt die Horizonte noch weiter, als das beim Katholikentag der Fall ist. Das gilt dann eben auch für den gesamten liturgischen Bereich, der vollkommen anders aussieht als etwa auf einem Katholikentag. Es findet zwar ein Pontifikalamt statt am Samstagabend, aber die Schlussfeier ist zum Beispiel keine gemeinsame Gebetsfeier, sondern zuvor beten die einzelnen Religionen gemeinsam unter dem Stichwort der Friedensthematik, aber in ihren jeweiligen Räumen getrennt voneinander und ziehen dann gemeinsam zum Marktplatz in Osnabrück, wo dann eine Schlussveranstaltung stattfindet mit einer Friedensurkunde und einem Symbol, dem Licht und dem Weihrauch. Aber alles andere ist eben dann getrennt voneinander.
Bleiben wir noch mal kurz beim Katholikentag 2018, der sich ja unter dem Leitwort Suche Frieden ebenfalls der Friedensthematik widmen wird. Welche Chancen bringt das jetzige Friedenstreffen von Sant'Egidio vielleicht für den Katholikentag in Münster mit sich?
Das Friedenstreffen weitet eben nochmal die Optik, diesen Horizont über die politische, gesellschaftliche, soziale Dimension des Friedens hinaus, ganz besonders auf die interreligiöse Dimension des Friedens. Gerade sehen wir ja weltweit, dass viele Konflikte auch religiöse Wurzeln haben, religiös übermotiviert oder auch überhöht werden in vielerlei Hinsicht. Und da kann das Friedenstreffen nochmal Akzente setzen, die dann beim Katholikentag aufgegriffen werden könnten.
Alles dreht sich um den Frieden in Münster in diesem Jahr und im nächsten auch. Warum sind gerade Münster und auch Osnabrück, wo ja die Abschlussveranstaltung stattfinden wird, die idealen Städte für das Friedenstreffen von Sant'Egidio?
Sant'Egidio hat diese Städte gewählt, weil hier 1648 in Münster von katholischer Seite und in Osnabrück eben von protestantischer Seite aus der Westfälische Frieden, wie wir ihn heute nennen, geschlossen wurde. Da kann Sant'Egidio anknüpfen, quasi an die Tradition, wie sie sie bis heute fortführt. Heute, Gott sei Dank, können wir gemeinsam an einem Ort über den Frieden nachdenken, reden, diskutieren und die religiösen Dimensionen auch des Friedens deutlich machen. Das ging damals in Osnabrück und Münster noch nicht. 1648, heute geht das, Gott sei Dank. Und insofern bieten beide Städte den idealen Rahmen für dieses 31. Weltfriedenstreffen von Sant'Egidio.
Als guter Gastgeber, wie bringt sich das Bistum Münster in dieses internationale Friedenstreffen ein?
Wir sind ja nun schon seit geraumer Zeit, seit fast über einem Jahr dabei, in der Organisation mitzuhelfen, die Infrastruktur zu bieten. Wir sind auch personell vielfach vertreten. Natürlich ist unser Bischof dabei, verschiedene Weihbischöfe sind auch vertreten. Also wir leisten alles, damit das Weltfriedenstreffen hier in sehr guter Weise durchgeführt werden kann.
Das Friedenstreffen von Sant'Egidio ist ja öffentlich und die Teilnahme auch kostenfrei. Wem empfehlen Sie, nach Münster und Osnabrück zu kommen, um dabei zu sein?
Ich empfehle natürlich allen, nach Münster und Osnabrück zu kommen, um dabei zu sein. Ich weiß, dass das Tage sind, die nicht leicht zu organisieren sind, insbesondere montags und dienstags sind für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht leicht zu organisieren, aber die Panels lohnen sich bestimmt. Es sind hochkarätige Leute aus der ganzen Welt dabei, aus allen Religionen und Religionsgemeinschaften, aus allen Konfessionen christlicherseits. Es sind Politiker auf höchster Ebene vertreten. Also es lohnt sich wirklich für jeden, hier nach Münster zu kommen.
Sie haben von hochkarätigen Gästen gesprochen. Können Sie vielleicht ein paar Namen nennen, um ein bisschen Appetit zu machen, das Treffen zu besuchen?
Die Kanzlerin wird am Sonntag zur Eröffnung hier in die Halle Münsterland kommen. Aus Rom beispielsweise ist sehr gut bekannt hier in Deutschland Kardinal Kaspar vertreten. Aber auch andere Kardinäle aus Rom sind dabei. Es gibt verschiedene orthodoxe Patriarchen, die da sind. Auch Staatspräsidenten, beispielsweise der Staatspräsident aus dem Niger, wird anwesend sein. Also die Dimensionen des Friedens können auch schon von diesen Personen her aus der unterschiedlichsten Warte thematisiert, beleuchtet, angesprochen werden. Und an sich sind ja auch schon diese Personen als solche interessant.
Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal so als Insider-Tipp, welche Veranstaltungen werden Sie selber besuchen?
Natürlich und auf jeden Fall die Eröffnungsveranstaltung, auf jeden Fall die Schlussveranstaltung in Osnabrück. Ob dazwischen Zeit bleibt, angesichts der ganzen Organisationsfragen, infrastrukturellen und sonstigen Probleme, die auftauchen können, weiß ich noch nicht, welches Podium, welches Panel ich besuchen werde und kann. Ich hoffe, dass ich eins, vielleicht sogar zwei hinkriege. Mal sehen.
Vielen Dank.
Anke Lucht hat mit Domkapitular Dr. Klaus Winterkamp über das Weltfriedenstreffen gesprochen, das am Samstag in Münster beginnt. Sie können übrigens dabei sein und zum Beispiel am Sonntag Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen oder am Montag mit Kardinal Walter Kaspar oder mit dem Staatspräsidenten von Nigeria diskutieren. Gleich schildern wir noch, wie das Friedensgebet der Religionen am Dienstagnachmittag in Osnabrück abläuft und wie dann das Weltfriedenstreffen dort zu Ende geht.
Domradio. Das Thema.
Die Themensendung im Domradio zum Internationalen Weltfriedenstreffen 2017 in Münster und Osnabrück ist fast zu Ende. Der Abschluss des Treffens wird am kommenden Dienstag in Osnabrück sein. Darüber hat meine Kollegin Jule Geppert mit Fabian Sandkühler gesprochen. Er ist beim Bistum Osnabrück für die Koordination und Organisation des Weltfriedenstreffens zuständig.
Herr Sandkühler, zum Abschluss des internationalen Weltfriedenstreffens von Sant'Egidio in Münster und Osnabrück findet das Friedensgebet der Religionen statt, und zwar am 12. September in Osnabrück. Wer nimmt denn da teil?
Da haben wir verschiedene Religionsgemeinschaften, die an dem Gebet teilnehmen, jede jeweils in ihrer eigenen Tradition. Da ist das Gebet der Christen im Dom. Es gibt ein muslimisches Gebet, ein jüdisches Gebet, verschiedene asiatische Religionen haben auch jeweils ihren eigenen Gebetsort und so sind alle gleichzeitig im Gebet, aber ohne die religiösen Traditionen zu vermischen.
Das heißt also, die Teilnehmer entscheiden sich sozusagen, an welchem Gebet sie teilnehmen, weil die alle zeitgleich laufen?
So ist es, die laufen parallel, das ist eben die Besonderheit und letztlich geht nun ja erstmal jeder zu dem Gebet seiner eigenen Religionsgemeinschaft, aber natürlich ist es auch möglich, dass man sich als Gast zum Gebet einer anderen Religionsgemeinschaft begibt.
Spannend. Das heißt, ich könnte als Christin auch zum muslimischen Friedensgebet gehen, weil es mich einfach interessiert, wie das da umgesetzt wird.
Genau so ist es. Die Gebete sind offen. Letztlich kann man es sich natürlich, je nachdem wie groß der Raum ist, aussuchen. Aber es ist schon möglich, da dann auch einfach zuzuschauen oder daran teilzunehmen.
Das Friedensgebet der Religionen ist ja nicht das Einzige, was am 12. September in Osnabrück stattfindet. Es gibt ja auch eine richtige Abschlusszeremonie. Was geschieht da auf der Bühne?
Auf der Bühne gibt es erstmal zunächst einige Ansprachen, verschiedene Reden von prominenten Teilnehmern des Treffens. Sicher aber auch Ansprachen von Menschen, die schon von Krieg betroffen sind, von Flucht auch und Vertreibung betroffen sind, die einfach nochmal deutlich machen, warum es so wichtig ist, jedes Jahr ein Weltfriedenstreffen zu haben. Und es wird dann im Anschluss ein Friedensappell verlesen. Das ist in etwa das Werkstück der drei Tage, wo nochmal inhaltlich auch die verschiedenen Themen der Podien zusammengefasst sind und die dann zusammen nochmal als ganz starkes Zeichen in die Welt für den Frieden herausgegeben werden. Die werden dann, oder dieser Appell wird unterschrieben von allen Religionsvertretern, die auf der Bühne sitzen. Die Bühne wird voll sein mit 130 Vertretern verschiedenster Religionsgemeinschaften, ein unglaublich beeindruckendes Bild. Und wenn diese Religionsvertreter dann den Appell unterschrieben haben, werden sie ihn ins Publikum geben. Da werden dann Kinder sein, die es in die ersten Reihen, diese Schriftrollen weitergeben, wo Vertreter aus Politik und Gesellschaft sitzen. Also ein schönes Zeichen, dass letztlich aus den Händen der Religionen ein Appell für den Frieden über die zukünftigen Generationen an diejenigen geht, die heute tatsächlich über Krieg und Frieden entscheiden.
Das ist ein schönes Bild schon alleine, so als eine der Hauptbotschaften, alleine das Bild, was dadurch vermittelt wird. So die inhaltlichen Hauptbotschaften dieses Friedensappells stellen sich dann erst im Lauf des Treffens heraus oder gibt es da so Klassiker, die es da immer wieder geben wird?
Also das schließt sich natürlich schon sehr stark an die Inhalte der Podien an, aber natürlich gibt es da eben auch Themen, die natürlich seit Jahren mit dem Frieden zu tun haben, Gerechtigkeit, Umwelt, Migration, all diese Dinge, aber eben auch ganz aktuelle Konflikte, die sicher auch eine Rolle spielen werden.
Sie haben gerade gesagt, dieser Friedensappell ist das Werkstück quasi des Treffens. Welchen Stellenwert hat denn das Friedensgebet in dem Gesamtprogramm, worüber wir zuvor gesprochen hatten?
Ich denke, einen ganz hohen Stellenwert, weil es letztlich ja da der Punkt des Treffens ist, wo nicht einfach nur noch über Religion gesprochen wird, sondern tatsächlich auch Religion praktiziert wird, nämlich im Gebet. Und insofern ist das ein ganz zentraler Moment, der ja eigentlich auch mit im Zentrum dann steht vom Programm her, also so unmittelbar vor der Abschlussveranstaltung. Dieses Gebet zu haben, ist natürlich eine ganz praktische Form der Friedensarbeit.
Gläubige vieler Religionen, die zeitgleich für den Frieden beten und Kinder, die Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Kirche eine Friedensbotschaft überreichen. Das internationale Weltfriedenstreffen hat schon starke Höhepunkte. Tausende werden erwartet und Sie können dabei sein. Samstagabend beim Eröffnungsgottesdienst im Münsterschen Paulusdom, Sonntagnachmittag in der Halle Münsterland bei der Auftaktveranstaltung, Montag ganztags und dienstags vormittags bei den Podiumsrunden in Münster und Dienstagnachmittag beim Friedensgebet und bei der Abschlusszeremonie in Osnabrück. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich. Per Mail mit Name, Adresse und Geburtsdatum an friedenstreffen2017@santegidio.de oder persönlich im Domladen Das kleine Paradies in Münster bzw. im Forum am Dom in Osnabrück. Damit geht diese Sendung zu Ende. Sie wurde gestaltet von der Rundfunkarbeit im Bistum Münster. Beteiligt waren Julia Erhardt, Jule Geppert, Ann-Christin Ladermann, Anke Lucht, Thomas Mollen und Kerstin Reikersdorfer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name Martin Wissmann.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.